Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Heute findet die Aufnahme nicht im Care-Büro statt. Wir sind sehr stolz darauf. Wir dürfen zu Gast sein bei einem sehr bekannten Mann, bei Professor Paul Lentwey. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch mit Care Österreich.
Bitte schön, gerne.
Und wie immer stelle ich auch unseren sehr prominenten Gast heute ganz kurz vor zu Beginn. Paul Lentwey wurde 1929 in Budapest geboren und lebt seit 1957 in Wien. Er ist Publizist und Moderator und einer der profundesten Kenner Ost- und Südosteuropas. In dieser Eigenschaft hat er zahlreiche Funktionen inne. Er war unter anderem Wien-Korrespondent der Financial Times, er gründete die Zeitschrift Europäische Rundschau und er wurde 1982 Leiter der Osteuropa-Redaktion des ORF und später Intendant von Radio Österreich International. Er hat für 44 Jahre das ORF-Europa-Studio geleitet und ist Kolumnist der Tageszeitung Der Standard. Er ist Träger zahlreicher Preise und Auszeichnungen und hat 20 Bücher geschrieben. Und über sein aktuelles Buch über die Heuchelei, das im heurigen Jahr im Zschollnay Verlag erschienen ist, werden wir jetzt unter anderem gemeinsam plaudern. Herr Professor Lentwey, seit wirklich vielen Jahrzehnten beobachten Sie die politische Situation in Europa. Beim Lesen Ihres aktuellen Buches muss ich sagen, Sie haben ein sehr dramatisches Bild von Europa gezeichnet, weil Sie sagen, dass die Politik Europas zu weiten Teilen von Heuchelei dominiert wird. Das ist ja eigentlich etwas sehr Negatives. Und Sie beginnen, und ich möchte auch da beginnen, weil Care arbeitet seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Beginnen wir mit dem Ukraine-Krieg, der bereits in sein drittes Jahr geht und zumindest für uns als humanitäre Helfer und als Laien ist kein Ende absehbar. Ist für Sie ein Ende absehbar, wenn Sie auf diese Situation schauen? Haben Sie eine Einschätzung, wie die Situation in der Ukraine weitergehen wird? Ich meine, wir sind im dritten Kriegsjahr, wird das so weitergehen? Wird das ein Frozen Conflict? Oder sehen Sie aufgrund Ihrer langen Erfahrung, sagen Sie, naja, das wird sich jetzt demnächst irgendwie lösen?
Ich mache normalerweise keine Zukunftsszenarien beziehungsweise Versprechungen oder Analysen, was wird sein. Ich glaube, das weiß nicht einmal der russische Präsident Wladimir Putin, geschweige denn Staatspräsident Zelensky von der Ukraine. Es ist eigentlich unabsehbar, was passieren wird. Was wir wissen ist, dass Wladimir Putin eine große, wahrscheinlich die größte Fehlkalkulation seines langen Lebens begangen hat, indem er die Widerstandskraft der neugeborenen ukrainischen Nation unterschätzt hat. Bei dieser Unterschätzung zahlte nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine einen hohen Preis. Es ist natürlich zu befürchten, wenn ein Krieg oder wenn ein schrecklicher Zustand lange dauert, dass die Menschen sich daran gewöhnen. Das sehen Sie auch in der Berichterstattung im Fernsehen. Es wird immer weniger und immer seltener berichtet, abhängig von der Zahl der Opfer. Und es sind immer wieder Konkurrenzkriege und Konkurrenz, sagen wir so, Menschenvertreibungen. Dann haben Sie den Nahostkrieg, haben sie seit dem 7. Oktober den Kampf gegen eine terroristische Bande, die schließlich auch zum Zehntausenden Opfern geführt hat. Sie sehen in Sudan einen Bürgerkrieg, der noch mehr Tote fordert. Sie sehen in Syrien einen sehr, sehr alten und langen Bürgerkrieg. Sie sehen in anderen Staaten Afrikas und Asiens Unterdrückung, Zehntausende und Hunderttausende Flüchtlinge. Es hängt immer von der Höhe der Opfer, von der Dramatik der Ereignisse, was und wie lange berichtet wird. Mhm. Das heißt, die Ukraine natürlich betrifft uns wahrscheinlich doppelt oder dreifach als menschliches Leiden, als imperialistische Aggression, als eine Bedrohung unseres Lebens auch, direkt und indirekt. Wenn man Menschen vertreibt, wenn man solche Zustände schafft, dass Frauen und Kinder nicht mehr dort leben können, dann flüchten sie und dann besteht die Gefahr, dass sie nie wieder oder erst lange Jahre später in ihre Heimat zurückkehren können. Das heißt, ich sehe kein Licht am Ende dieses schrecklichen Tunnels. Ich kann nur sagen, unsere Aufgabe ist, das ist die Aufgabe jedes Bürgers, aufzuklären und nicht hinzunehmen, dass Freunde von Putins Russland unsere Gesellschaft in welcher Form immer untergraben.
Sie beschreiben das ja auch sehr eindrücklich, dass sehr viele Politiker und auch andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens offenbar die Absichten von Russland über viele Jahre falsch eingeschätzt haben. Wir haben ja 2014 schon gesehen, mit dem Überfall auf den Donbass. Das war auch etwas, was wir als große Hilfsorganisation damals wirklich diskutiert haben, ob wir damals schon tätig werden sollten oder nicht. Auch CARE hat sich 2014 nicht dafür entschlossen, gleich in der Ukraine tätig zu werden. Das heißt, wir sind allesamt, haben das eigentlich falsch eingeschätzt. Sehen Sie jetzt, dass sich das dreht in Europa? Sind wir jetzt aufgewacht im Vergleich zu vorher oder immer noch nicht alle?
Das ist schwierig zu sagen. Das hängt davon ab, was meinen Sie darunter? Wenn Sie meinen, dass die Hilfe, die Rüstungs- und Finanzhilfe für die Ukraine in entsprechendem Ausmaß gewährleistet werden soll, dann sehe ich sehr, sehr viele Heuchler, sehe ich sehr viele Schlafwandler und nur sehr wenige aktive Helfer, verglichen mit den Möglichkeiten, die diese Länder haben, ist es eigentlich eine Schande, wie sich der deutsche Kanzler Scholz benimmt, wie der französische Präsident Macron bewirbt. Der einzige von den führenden Politikern, der wirklich sehr viel getan hat, war der amerikanische Präsident Joe Biden und natürlich die direkt bedrohten baltischen Staaten, mhm, wie zum Beispiel Estland oder Litauen. Mhm.
Aber wir haben jetzt ein Superwahljahr weltweit. Wie sollten Ihrer Meinung nach die Politiker die Zivilbevölkerung in ihren Ländern auch mitnehmen auf diese Reise und sagen, ja, wir müssen diese Unterstützung wirklich über einen langen Zeitraum geben. Ist das Ihrer Einschätzung nach, wird da gut genug darüber kommuniziert und genug darüber mit den Leuten auch gesprochen?
Es ist natürlich schwierig. Wir reden über liberale Demokratien und nicht über Diktaturen. In den Diktaturen oder unter Diktaturen und autoritären Systemen Schweigen. Ja, es werden sogar Menschen in führende Positionen gewählt, wie diese Tage in der Slowakei. Das ist natürlich auch eine Schande, aber die Gesellschaft besteht nicht aus karitativen Institutionen und es kommt nicht zum ersten Mal vor, dass in einer dramatischen, krisenhaften Lage eine Regierung oder eine Zivilgesellschaft versagt. Bisher haben die europäischen Staaten, was die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine betrifft, zum Beispiel mehr oder weniger anständig verhalten. Wie das weitergehen wird, wissen wir nicht. Selbst in einem Land wie Polen, das direkt bedroht wird von Russland, ein Land, das sehr, sehr viel militärische Hilfe geleistet hat, dort stehen auf die Bauern, demonstrieren und blockieren die Grenze, weil sie den Einfuhr billigen Getreide aus der Ukraine zu Recht als eine Bedrohung ihres Lebensstandards betrachten. Es ist immer eine Abwägung in einer schwierigen Lage, wie die Politiker, die immer an die nächsten Wahlen und nicht an die nächsten Generationen denken, handeln.
Absolut. Und Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben also in Europa sehr viele Flüchtlinge mit einem Sonderbeschluss der Europäischen Union sehr schnell aufgenommen. Jetzt ist allerdings der Status vieler dieser Leute, ich glaube, im März des nächsten Jahres läuft dieser Beschluss der Europäischen Union aus und wir müssen also rechtzeitig überlegen, wie wir da jetzt weiterverfahren. Und das muss auch im Vorwahlkampf passieren. Und es gibt eine aktuelle Umfrage einer anderen großen Hilfsorganisation, dass die meisten Menschen aus der Ukraine, die jetzt schon einige Jahre hier bei uns sind, dauerhaft in Österreich bleiben, weil es natürlich auch unheimlich schwierig ist in ein sehr zerstörtes Land. Wo soll man dahin zurückgehen, wenn man sich das ganz praktisch vorstellt? Also in dem Fall ist auch zu hoffen, dass die Europäer geeint sich dazu entschließen, das Bleiberecht für Menschen aus der Ukraine weiter auszudehnen. Sie haben ja vorher schon kurz angesprochen, den Vereinigten Staaten kommt in all diesen Konflikten doch eine sehr starke Rolle zu. Also ohne die Vereinigten Staaten würden die Europäer eigentlich ganz schön schwach aussehen, oder? Das habe ich auch Ihrem Buch stark entnommen.
Allein die Vereinigten Staaten haben mehr als alle anderen Staaten zusammen Hilfe für die Ukraine geleistet. Da gibt es einen innenpolitischen Kampf und einen Niedergang einer großen Partei, der Great Old Partei, der Republikaner. Und wegen dieses inneramerikanischen Konfliktes wird die Hilfe für die Ukraine seit Monaten aufgehalten. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein Hochstapler und wahrscheinlich bis dahin oder später rechtskräftig verurteilter Lügner wieder zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich wichtiger denn je, dass die europäischen Staaten in der Europäischen Union zusammen gegen diese Gefahr vom Osten, vom Russland auftreten. Und die Ausgangsbedingungen, Verhältnisse sind nicht sehr vielversprechend. In einem großen Land Polen passierte eine positive Wende. Ja. In Ungarn ist das Regime, das als Putins Diener wirkt, weiterhin im Sattel Und daneben haben wir, wie ich schon erwähnt habe, auch die kleine, aber nicht unwichtige Slowakei. Und es kommen Wahlen, und bei den Wahlen treten sowohl von rechts wie von pseudo-links Parteien auf, die die Macht erobern wollen, auch wenn notwendig, auf den Kosten der ukrainischen Flüchtlinge oder des ukrainischen Volkes.
Die Ankündigung der Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina, die waren vor circa 2 Wochen. Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, also durchaus nicht unkritisch darüber, was passieren würde, wenn wir jetzt die EU-Erweiterung auch auf die sogenannten Westbalkanstaaten ausdehnen würden. Dieses Signal, dass jetzt Beitrittsverhandlungen starten, wir wissen, das heißt noch gar nicht, dass es schnell zu einem Beitritt kommt. Man hat mit der Türkei, ich glaube 1999, gestartet. Aber ist das nicht der einzige Weg für die meisten Länder, wenn wir von Bosnien zum Beispiel sprechen, ein EU-Beitritt, der wirklich auch in doch, wenn es noch Jahre dauert, aber trotzdem in eine gewisse greifbare Nähe gestellt wird? Ist das nicht der einzige Weg für diese Staaten?
Es gibt mehrere Wege. Es gibt auch den Weg, dass man nicht der Europäischen Union beitritt, sondern Wege zum großen gemeinsamen Markt findet. Das ist die Aufgabe der Diplomaten und der politischen Denker, neue Begriffe zu erfinden. Ich war ein großer und lautstarker Anhänger der Erweiterung der Europäischen Union, die in dieser Form und Dichte wahrscheinlich ein Fehler war, weil einige der neuen Mitglieder zu den korruptesten Ländern in Europa gehören. Ich sehe weder den Beitritt von Bosniens noch von den anderen Staaten als etwas, was bevorstehen könnte, aber es wird wahrscheinlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Es geht hier nur um eine Zukunftsperspektive, auch in einem Zelt von Heuchelei, wie ich in meinem Buch über andere Länder und Probleme schreibe. Das ist der Preis dafür, dass man die Verbindungen nicht abschneidet. Das ist wie ein Kollege von mir in einem Buch über die Geschichte Jugoslawiens, der jugoslawischen Kriege geschrieben hat, diese gegenseitige Heuchelei, dass die Europäische Union in Brüssel weiß, dass das in absehbarer Zeit unmöglich ist. Und die Staaten, die sich ansuchen, wissen auch, dass es nicht möglich ist. Also es ist eine Übung in, wenn Sie so wollen, gegenseitigen Verständnisses, dass man sucht etwas, womit man die Menschen beruhigen kann, die Spannungen ein bisschen abbauen kann. Aber es gilt nach wie vor, keine ausländische Institution, keine supranationale Behörde kann die eigenen politischen Eliten ersetzen. Das Schicksal jedes Landes hängt in erster Linie von der eigenen politischen Elite und von dem eigenen Volk ab. Das sehen wir auch bei diesen Vorbereitungen für einen Beitritt irgendwann, irgendwie in irgendeine internationale Institution.
Und glauben Sie Ihrer Einschätzung nach, ich meine, in Bosnien gibt es immer noch sehr viele junge Menschen und es gibt sehr viele, die wirklich als großen Wunsch sagen, sie möchten am liebsten im Ausland arbeiten und sehr viele tun das ja auch. Das heißt, sehr viele gehen weg. Wir haben dort gemeinsam mit der österreichischen Bundesregierung haben wir besonders für Jugendliche als Care sehr viele Projekte, wo es darum geht, dass man, also erstens in dieser Post-Konflikt Zone also gut zusammenlebt und zweitens, dass man auch mehr als eine realistische Perspektive für sein eigenes Leben im eigenen Land sieht. Wenn ich aber das lese und Ihnen so zuhöre, wo bleibt die Zivilbevölkerung bei diesem heuchlerischen Abkommen, dass die einen fangen an zu verhandeln, die wissen eh, dass das in naher Zukunft nicht geht. Was sagt man der eigenen Zivilbevölkerung und vor allem den jungen Leuten?
Ja, diese Länder, da ist natürlich die größte Gefahr, ist die Abwanderung. Wir wissen, dass in Ländern wie zum Beispiel in Bulgarien schon ein Fünftel des Landes der Bevölkerung weg ist, auch aus Rumänien. Und das sehen Sie auch aus Ungarn. In Österreich sind heute die Ungarn auf der allerersten Stelle. Das kann man ändern, wenn auch in diesen Ländern die Möglichkeit der Karriere, die Möglichkeit eines zivilisierten Lebens gibt. Das können Sie mit Leitartikeln oder Aufrufen nicht beeinflussen. Das können Sie nur beeinflussen, wenn man gegen die Korruption auftritt, wenn man den eigenen Talenten die Möglichkeit des Aufstiegs gibt. Also da geht es auch um das Versagen der eigenen Regierungen. Das sehen Sie zum Beispiel in Bulgarien, wo jetzt zum sechsten Mal in 2 Jahren, glaube ich, ein Weltrekord fast gewählt wird, nicht?
Ja.
Das sehen Sie auch in fernen Ländern, wenn die politische Klasse gespalten ist, wie in Israel oder in den Vereinigten Staaten. Und von den Vereinigten Staaten haben sie keine Möglichkeit, weiter auszuwandern, sondern eher kommen ja. Die anderen. Aber es ist natürlich so, dass die jungen Menschen, wenn sie sehen, dass keine Chancen, dass es keine Chancen gibt, wandern aus und riskieren. Und das ist natürlich ein Risiko und das ist natürlich eine Gefahr für diese Länder, aber es hängt, wie gesagt, von der eigenen politischen, sozialen Elite aus und auch natürlich von den anderen Ländern, dass die spät Ankömmlinge auch Chancen haben, ihre Produkte zu verkaufen und nicht ausgebeutet werden. Also das alles ist sehr komplex und es gibt keine schnelle Lösungen.
Wir sehen ja viele Phänomene in vielen Konflikten auch gleichzeitig. Ja. Ich habe das... Sie haben das sicher in der Vorwoche gehört, wie in Gaza diese Hilfsorganisation bombardiert wurde, die Essen austeilt in Gaza und angeblich war das abgesprochen. Also ein sehr tragischer Zwischenfall, wo also 7 Menschen ums Leben gekommen sind. Und Gaza ist überhaupt der Platz, aber es gibt auch andere gefährliche Plätze, wo humanitäre Helfer, die also früher eigentlich immer relativ geschützt wurden, wirklich sehr leicht ums Leben kommen. Also wir haben über 200 humanitäre Helfer sind in den letzten 6 Monaten in Gaza gestorben. Wo haben wir da alle miteinander etwas übersehen?
Die Leidtragenden sind in beiden Ländern die Menschen und in Gaza sind die Leidtragenden jene Menschen, die noch nicht vor allzu langer Zeit die Terroristen gejubelt haben.
Absolut.
Was die Helfer betrifft, glaube ich nicht, dass es bewusst oder gezielt gemacht wurde. Aber wenn man solche Dinge macht wie Bombardierung in solchen Situationen, ist es unvermeidlich. Ob die Zahlen über die Opfer, über die Verwundeten oder ermordeten humanitären Helfer stimmen oder nicht, weiß ich nicht. Ein ermordeter Helfer ist schon zu viel. Und da kann man natürlich nichts machen. Da gibt es eine terroristische Bande und ein um politisches Überleben kämpfende Politiker. Und in dieser Situation versucht man von außen etwas zu tun, aber das ist natürlich die selbstverständliche Folge einer solchen Situation, dass Helfer übrigens nicht zum ersten Mal,
ja.
Es gab immer Angriffe und es gab immer Tragödien, die man direkt nicht beeinflussen kann.
Absolut. Pierre verurteilt schärfstens den Angriff der Hamas auf Israel. Man sieht das überall, dass humanitäre Helfer viel, viel gefährdeter sind, als das vor 20, 25 Jahren im statistischen Schnitt der Fall war. Also Gaza ist sicherlich kein Hauptbeispiel, aber wir sehen das in sämtlichen Konflikten, dass es generell immer schwieriger wird, der Zivilbevölkerung zu helfen. Ich würde gern zum Abschluss Sie auch noch ein bisschen was Persönliches fragen. Haben Sie immer schon gewusst, dass Sie Journalist werden wollen, oder was hat Sie besonders an Ihrem Beruf?
Ich wollte immer schon im Alter von 8 oder 12 Jahren versucht, auf der Schreibmaschine meines Vaters, der Anwalt war, eine Zeitung für die Schule zu machen, mit dem Resultat, dass er zu früh nach Hause gekommen ist und ich habe die Schreibmaschine fahren ließ. Aber ich wollte immer Journalist werden. Ja.
Das heißt, immer erzählen über Dinge, die eigentlich Gesellschaften bewegen, aus verschiedenen Blickpunkten.
Oder? Ja, das ist der Klaus Halbrecht, der ein großer Verleger, Journalist und Biograf von Willy Brandt war. Mein erster Verleger war auch, der hat hier in Wien immer einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, der Journalismus ist ein schrecklicher, aber fantastischer Beruf, wo man viele Leben haben kann. Und das Wichtigste ist, dass Kuriositas, Neugier. Und ich glaube, ohne Neugier kann man nicht Journalist werden. Dass die Journalisten auf der Liste der ehrenwerten oder bewunderten Berufe ganz unten sind, nur die Steuerberater hinter ihnen sind, das ist natürlich ein Pech, aber es gibt auch Journalisten, die schlimme Dinge schreiben. Aber ich wollte nicht nur erzählen, ich wollte immer auch aufklären. Und das war der Sinn meines Lebens und ist der Sinn meines Lebens, gegen die Ignoranz, Intoleranz irgendwie anzukämpfen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Professor Lendwey. Vielen Dank für das Gespräch und nochmals eine ausdrückliche Leseempfehlung. Paul Lendwey, über die Heuchelei, im Zschollnay Verlag erschienen. Danke Ihnen.
Dankeschön. Danke.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.